ARD. Das Wissen.
In den 90er Jahren, als man wirklich noch Fisch gefangen hat, hat es natürlich deutlich mehr Spaß gemacht. Ja. Jetzt ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man nur einzelne Fische noch fängt.
Der Felchenbestand im Bodensee ist stark eingebrochen.
Der hohe Fischbestand, den wir hatten, der war natürlich auch noch aus dieser Zeit, als der See nicht so sauber war wie jetzt. Und jetzt fehlt dem See halt ein bisschen Nährstoff. Aber wir können es auch andersrum sehen. Wollen wir es lieber einen schmutzigen See oder einen sauberen See?
Trinkwasserqualität ist hervorragend. Also ich würde jederzeit rausgehen an See, im See mit dir ein Glas nehmen und es trinken. Hätte ich kein Problem damit.
Ist der Bodensee zu sauber? Wenn es den Felchen an Nahrung fehlt. Von Vera Pache.
Der Bodensee ist eins der größten Binnengewässer Europas. Aus seinen Tiefen stammt das Trinkwasser für Millionen Menschen in Deutschland und in der Schweiz. Der See ist auch Lebensraum vieler Arten, Wasservögel, Fische, Krebse, Muscheln. Aber er verändert sich. Die Bestände der Felchen sind extrem zurückgegangen und stattdessen haben sich der dreistachelige Stichling und eine neue Muschelart ausgebreitet, mit Folgen für das gesamte Ökosystem. Vom Menschen unbeeinflusste Ökosysteme gibt es so gut wie nicht mehr auf der Erde. Schon seit Jahrtausenden prägen und verändern Menschen ihre Umwelt. Die Frage ist aber, wie resistent ist ein Ökosystem gegenüber diesen Einflüssen und wann sind die Grenzen erreicht, die ein System unwiderruflich verändern? Ein windiger, nasskalter Morgen im Frühjahr 2024. Der Fischereimeister Andreas Revermann trägt dunkelgrünes Ölzeug und steuert sein Motorboot über den Bodensee. Mitten auf dem See erreicht das Boot leuchtend rote Bojen. Sie markieren die Netze, die der Fischer ausgelegt hat und jetzt wieder einholt.
Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Fische fangen. Das ist nicht sicher.
Da bin ich ja mal gespannt. Also es kann sein, dass wir jetzt hier ein ganz leeres Netz einholen.
Ist schon möglich, ja.
Andreas Revermann fischt im Auftrag der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Mit einer Winde am Boot zieht er die schweren Netze aus dem Wasser.
Das Netz ist insgesamt 500 Meter lang. Es sind verschiedene Maschenweiten. Es beginnt mit 20 mm für die kleineren Fische bis hin zu 40 mm Maschenweite.
Sofern er Fische aus den Netzen holt, werden sie später gewogen, gemessen und ihr Alter wird bestimmt. Über Jahre hinweg entsteht so ein Bild davon, welche Fische in welcher Häufigkeit im Bodensee vorkommen. Andreas Revermann macht also eine Art Bestandsaufnahme für die Forschung. Und weil er diese Arbeit seit 1993 macht, hat er einen guten Überblick darüber, wie sich die Fischbestände im See verändern.
In den 90er Jahren hat man sehr hohe, gute Bestände noch gehabt, hat die Felchen kistenweise gefangen und bis jetzt ist es immer weiter runtergegangen und man hat nur noch ganz wenige oder einzelne Felchen, die man in den Netzen hat.
Der Lebensraum der Felchen ist das tiefe Wasser. Es nimmt im Bodensee besonders viel Raum ein, im Vergleich etwa zur Flachwasserzone am Ufer. Bodenseefelchen oder Blaufelchen haben helles, festes Fleisch und wenig Gräten. Deshalb sind sie als Speisefisch beliebt, erklärt der Koch Klaus Neithardt.
War genau Portionsgröße auch, ne? Für die Restaurants einfach, brauchen sie ihre Speisekarte nicht umschreiben.
Inwiefern?
Ja gut, wir haben halt alle Fische genommen, die uns die Fischer gebracht haben.
Vor seiner Pensionierung im Jahr 2016 hatte Klaus Neithardt ein Hotel mit Restaurant, das als eins der besten am Bodensee galt. Auf seiner Karte variierte das Fischmenü, je nach Fang des Tages.
Jetzt, wenn ich natürlich eine Speisekarte will, über den ganzen Sommer laufen lassen, ne, dann muss ich einen Fisch nehmen, den ich nachher überall auf dem Markt problemlos einkaufen kann.
Das waren die Felchen. Sie waren in Massen vorhanden. Für die Fischer waren sie deswegen die Haupteinnahmequelle. Nach wie vor gibt es aber auch andere Speisefische.
Wir haben mehr Wels gekriegt, ne? Welse im See. Ne? Dann haben wir natürlich die Rotaugen. Jetzt gibt es wieder mehr Barsche, also Kretzer. Und Hecht haben wir eigentlich auch genügend. Die Leute müssen nur auch mal einen anderen Fisch essen. Ne?
Allerdings, keiner dieser Fische kommt in solchen Mengen vor, wie es bei den Felchen der Fall war.
Wir hatten ja sehr lange schon rückläufige Fälchenerträge, aber es war nicht wirklich so, dass man gesagt hat, wir stehen jetzt vor einem Kollaps. Das hat sich allerdings wirklich im vorletzten Jahr geändert.
Alexander Brinker ist Biologe und leitet die Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Im Jahr 2022 meldeten die Berufsfischer den bisher größten Einbruch. Die Fälchenfänge lagen 89% unter dem Durchschnitt der vorherigen 10 Jahre. Alexander Brinker, seine Kolleginnen und Kollegen, werten die Daten aus den Probefischereien aus. Sie kontrollieren zum Beispiel die Menge des Laichs am Grund des Sees.
Da waren auf einmal so gut wie keine Eier mehr zu finden.
Außerdem gab es kaum noch Fälchenlarven. Die Fischereiforschungsstelle bemerkte zusätzlich einen Rückgang bei den ganz jungen Fälchen, also bei den Fischen, die noch nicht geleicht haben.
Und auch diese Jahrgänge waren fast nicht mehr vorhanden im See. Und ganz wenige Tiere, die dann noch laichreif werden konnten. Und da wir dann auf allen Ebenen gesehen haben, okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem, haben wir gesagt, also jetzt muss man gegensteuern, sonst bricht nachher alles zusammen.
Alexander Brinker stellte die Erkenntnisse auf einer Sondersitzung der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei vor, die EBKF. Ein Gremium, das die Fischerei im See managt.
Und anhand von diesen Daten wurde dann entschieden, dass man gegensteuern muss.
Die EBKF beschloss, die Fälchen zu schonen, in der Hoffnung, dass sich die Bestände erholen. Deswegen dürfen Fischer seit dem 1. Januar 2024 3 Jahre lang keine Blaufälchen mehr fangen. Der Bodensee entstand vor etwa 15.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit. Die Gletscher zogen sich zurück und es bildete sich ein länglicher Flusssee. Der größte Zufluss ist der Rhein, der Wasser aus den Alpen bringt. Der Obersee ist der große Teil des Bodensees mit einer Tiefe von bis zu 250 Metern. Bei Konstanz verjüngt er sich dann wieder zum Rhein und fließt weiter in den Untersee, den kleineren und flacheren Teil des Gewässers. Das Fälchenfangverbot gilt nur für den Obersee. Der Fischer Andreas Revermann darf noch Netze im tiefen Wasser des Sees auslegen, weil es der Forschung dient. Die Berufsfischer dürfen das nicht mehr.
Im 32 mm Netz waren jetzt noch 4 Fälchen. Jetzt haben wir insgesamt 7 Fälchen und einen Tiefseesaibling im ganzen Satz gefangen. Das war's schon, ja.
Und was erzählt uns der Fang, den Sie hier heute in den grünen Körben haben?
Der erzählt uns das, was wir eigentlich schon kennen. Der ist mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand. Man sieht es auch schon, dass sie sehr mager sind, die Fische. Früher waren sie voll gefressen, hatten einen runden Bauch und heute sind sie sehr schlank und haben natürlich deswegen auch nicht so gute Vermehrungsbedingungen und Überlebensbedingungen mehr, wenn sie natürlich in schlechtem Ernährungszustand sind.
Die Fälchen finden kaum noch Futter. Woran liegt das?
Also der Bodensee ist ein Ökosystem, muss man sich klar machen, was in den letzten 100 Jahren eine unglaubliche Veränderung erfahren hat.
Eberhard Klein ist Leiter des NABU-Bodensee-Zentrums.
Der Bodensee war ursprünglich ein sehr nährstoffarmer, kalter Voralpensee mit einer sehr geringen Produktion in einer entsprechend abgestimmten Anzahl und Artenzusammensetzung an Fischen. Was haben wir mit dem Gewässer gemacht? Wir haben unseren ganzen Dreck reingeleitet. Der war am Rande des Umkippens. Er war plötzlich mordsmäßig produktiv. Da konnten ganz andere Fischarten leben und traditionelle haben Probleme gehabt, nämlich die, die viel Sauerstoff im Wasser brauchen. Dann haben wir das Problem erkannt, weil wir nämlich den Bodensee als Trinkwasserspeicher brauchen und wir uns deshalb als Menschen es auch gar nicht leisten können, den umkippen zu lassen.
Diese Veränderungen im Bodensee, die der Naturschützer Eberhard Klein zusammenfasst, lohnen eine etwas genauere Betrachtung.
Ende der 50er Jahre hat man festgestellt, dass sich im See irgendwas ändert. Und man hat dann die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee gegründet.
International, weil die Schweiz, Österreich und Deutschland an den Bodensee grenzen. Die Kommission stellte fest, dass der Phosphorgehalt im See angestiegen war. Petra Teiber-Siesegger ist Biologin und arbeitet am Seenforschungsinstitut, ebenfalls in Langenargen. Was hatte sich verändert? Nach dem Krieg kamen mehr Menschen in die Bodenseeregion. Industrie und Landwirtschaft wurden produktiver. Aber Kläranlagen gab es damals noch nicht.
das Abwasser, das da anfiel, ging mehr oder weniger ungeklärt in den See. Das heißt, die Nährstoffe kamen direkt im See an und wurden da von den Pflanzen verwertet.
Der Beginn einer langen Nahrungskette. Piet Spaak erklärt den Zusammenhang. Der Biologe stammt aus den Niederlanden, arbeitet aber schon lange für die EAWAG, das Eidgenössische Wasserforschungsinstitut in Dübendorf in der Schweiz.
Die Nährstoffe im Wasser, wie Phosphor, wie Stickstoff, die werden durch die Algen aufgenommen und die Algen, die wachsen, das ist die Primärproduktion innerhalb von einem See. Die Algen, die werden gefiltert durch die Filtertiere.
Das sind zum Beispiel Wasserflöhe oder Hüpferlinge, auch Zooplankton oder tierisches Plankton genannt.
Und das tierliche Plankton in einem See, das ist Fischfutter, das wird durch die Fischen gefressen.
Doch damit ist die Nahrungskette noch nicht zu Ende. Denn die kleinen Fische werden von größeren gefressen. Und die wiederum stehen auf dem Speiseplan von noch größeren, erklärt Alexander Brinker.
Hechte sind reine Raubfische. Also sie fressen, wenn sie ganz, ganz klein sind, als Larven auch Plankton. Aber sobald sie können, fressen sie andere Fische und aber auch Entenküken und so weiter. Also das ist sozusagen der Tiger im Bodensee. Und dann gibt es noch fischfressende Vögel, die dann auch sozusagen von außerhalb den See nutzen und auch in dieser Nahrungspyramide mit reingehören.
Und nicht zuletzt sind auch wir Menschen ein Teil davon, wenn wir Fische fangen und verspeisen. In der Zeit, in der die Abwässer ungeklärt in den Bodensee flossen, war der See reich an Nährstoffen und voller Algen.
Also es gab dann oft Algenblüten und Verkrautungen und sowas.
Gute Bedingungen für die Wasserflöhe und Hüpferlinge und somit viel Nahrung für die Fische, insbesondere für die Felchen. Aber zu viel Phosphor hat zur Folge, dass die Sauerstoffkonzentration in den tiefen Schichten abnimmt. Und das ist schlecht für einen See. Ältere Menschen berichten, dass der Bodensee in den Sommermonaten oft unangenehm roch. Auch der Koch Klaus Neidhardt erinnert sich noch an diese Zeit.
Ja, da sind riesen Algenteppiche im See rumgeschwommen, grüne, ne? Und damals hat man die Bodenseefelche eigentlich vom Untersee im Hochsommer nicht mehr so gegessen, weil die ein bisschen nach diesen Algen geschmeckt hat. Waren die natürlich, die Blaufelchen vom Obersee, schon etwas besser, ne?
Schließlich verabschiedete die Internationale Gewässerschutzkommission Richtlinien für die Reinhaltung des Bodensees. Und in der Folge wurden rund um den Bodensee Kläranlagen gebaut.
Und es hat aber trotzdem noch sehr, sehr lange gedauert, bis man dann Erfolg gesehen hat. Und da muss man den Politikern sagen, sie hatten also wirklich einen langen Atem, nicht nur eine Legislaturperiode. Man hat da 10, 12, 20 Jahre gewartet, bis tatsächlich dieser Phosphor wieder zurückgegangen ist.
Ende der 1970er Jahre lag der Phosphorgehalt bei 84 Mikrogramm pro Liter. Der Höchststand.
Dann ging es sukzessive runter bis in die, sagen wir mal, 2010. So ab 2010 waren wir relativ weit unten und seither schwankt der Phosphorgehalt immer so zwischen 6 und 8 Mikrogramm pro Liter.
Petra Teiber-Siesegger interessiert sich für den ökologischen Zustand des Sees. Für sie ist das eine sehr gute Nachricht.
Der See ist quasi wieder in einem natürlichen Zustand. Also von den Nährstoffverhältnissen ist er in einem natürlichen Zustand. Das heißt einfach, dass wenig Nährstoffe im See sind. Das ist ein See, der hauptsächlich aus den Alpen gespeist ist. Und da hat man natürlicherweise wenig Nährstoffe im See.
Für die Felchen ist diese Entwicklung weniger erfreulich, weil so ein nährstoffarmer See für sie am Ende bedeutet, dass es weniger zu fressen gibt. Fangstatistiken zeigen, dass die Bodenseefischerei Ende der 1990er Jahre einen Höhepunkt hatte. Jährlich wurden etwa 900 Tonnen Felchen aus dem See geholt. Danach sanken die Zahlen. Es gab dabei immer wieder Aufs und Abs. Aber ein besonders tiefer Einschnitt zeigte sich 2012. In diesem Jahr brachen die Felchenerträge zum ersten Mal sehr stark ein. Den Fischern gingen nur noch 350 Tonnen Felchen ins Netz. Die Phosphorkonzentration hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer weiter abgenommen und so folgerten die Berufsfischer, dass man den See nun wieder mit Phosphor düngen müsse, weil er ihrer Meinung nach inzwischen zu sauber sei.
Wenn man einen See für Fischzucht oder für Fischproduktion benutzen will, dann muss man natürlich auch die Nährstoffe optimieren. Aber der See hat ja auch noch viele andere, wir nennen das Ökosystemleistungen.
Sagt der Biologe Piet Spaak.
Es ist nicht nur die Fischerei, es ist das Tourismus, es ist Trinkwasser. Es gibt noch viele andere Gründe, warum wir wollen, dass das Wasser sauber ist.
Ökosystemleistungen bezeichnen Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen. Demnach bringen sie uns Menschen einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder psychischen Nutzen. Es ist eine Perspektive, die den Menschen als Mittelpunkt und als Maß aller Dinge versteht. Die Internationale Gewässerschutzkommission lehnte die Forderung der Fischer nach langer Diskussion ab. In einem Faktenblatt heißt es dazu: Eine aktive oder passive Düngung eines natürlichen Sees gefährdet sowohl das natürliche Ökosystem als auch das Gleichgewicht der Nutzerinteressen und ist daher mit dem Ziel des Gewässerschutzes unvereinbar. Obwohl die Forderung nach einem höheren Phosphorgehalt zurückgewiesen wurde, erneuern die Berufsfischer ihren Wunsch gelegentlich. Zuletzt im Zusammenhang mit den Fangeinbrüchen bei den Felchen im Jahr 2022. In diesem Jahr gingen nur noch 21 Tonnen in die Netze der Fischer im Obersee. Und dafür wurde auch der Kormoran verantwortlich gemacht.
Wir haben mittlerweile über 5000 Kormorane am See und ein Kormoran frisst bis 400 bis 500 Gramm Fisch am Tag. Da kann man sich ausrechnen, das sind gute 2 Tonnen Fisch, die der Kormoran jeden Tag aus dem See rausholt. Das ist natürlich schon eine große Menge, ja. Ja, natürlich ist der auch Konkurrenz für die Fischer.
Kormorane fressen ausschließlich Fisch, unter anderem Felchen. Als europäische Vogelart sind sie geschützt. Die Schweiz gehört nicht zur EU, dort dürfen Kormorane im Winter gejagt werden. Auch in Deutschland gibt es Ausnahmen, wenn es um das Töten von Kormoranen geht. Bei sogenannten Vergrämungsabschüssen wird ein Tier erlegt, die anderen Kormorane in der Nähe werden dadurch verscheucht. Solche Abschüsse müssen jedoch genehmigt werden. Im Winter 2019-2020 sind in Baden-Württemberg rund 2000 Kormorane erlegt worden. Im Zusammenhang mit dem starken Rückgang der Felchen hat die Diskussion um die Jagd auf den Kormoran neuen Aufwind bekommen. Und tatsächlich gab die baden-württembergische Landesregierung Anfang 2024 bekannt, dass sie die Kormoranbestände regulieren möchte. Die Fischer begrüßen das.
Ich kann das verstehen aus deren Sicht. Die sehen, der Kormoran frisst Fische. Sie hätten die auch gerne. Und die Fischerei hier am Bodensee, die Berufsfischerei, aber auch die Angelfischerei, die haben schon eine Leidenszeit hinter sich. Also von dem her, dass die eine Verbesserung sich wünschen, das kann ich absolut nachvollziehen.
Für Eberhard Klein vom Naturschutzbund NABU ist die Diskussion um den Kormoran nicht neu.
Die Frage ist, bringt tatsächlich eine Bekämpfung des Kormorans eine relevante Verbesserung für die Fischerei? Müssen wir uns die Geschichte anschauen. Also wir haben eine Kormoranvergrämung hier am Bodensee seit über 20 Jahren. Es ist ja nicht so, dass nichts getan wird, sondern wir haben eine Kormoranvergrämung, eine Bekämpfung des Kormorans. Und was hilft es, wenn wir uns die Jammerei von der Fischerei anschauen? Herzlich wenig. Sie bringt nicht den Erfolg. Und so eine Kormoranbekämpfung aus unserer Sicht kann nicht Selbstzweck sein, sondern muss einem bestimmten Ziel dienen, nämlich, und das sehe ich durchaus als ein erstrebenswertes Ziel an, zum einen eine Aufrechterhaltung einer ökonomischen Basis für die Fischereiwirtschaft hier am Bodensee, das ist ein traditionelles Handwerk, und zum anderen auch ein Fischartenschutz, dass bedrohte, zurückgehende Fischarten hier am Bodensee weiterleben können.
Zu den bedrohten Fischarten gehört etwa die Esche.
Aber da ist die Frage, was ist die richtige Stellschraube? Ist es der Kormoran? Kann das erfolgreich sein? Oder sind es ganz andere Dinge wie die Klimaerwärmung, Stichling, Veränderungen von den Uferzonen?
Dass es den Felchen im Bodensee zuletzt so schlecht ging, liegt tatsächlich nicht nur an sauberem Wasser und vielen Kormoranen. Auch der Stichling spielt dabei eine wichtige Rolle, erklärt der Biologe Alexander Brinker.
Er hat in der Regel 3 große Rückenstacheln und hat aber auch Stacheln zum Beispiel an den vorderen Flossen. Und dementsprechend ist er eigentlich, wenn man ihn in der Hand nimmt, hat man eine gute Chance, sich zu stechen, und zwar unangenehm.
Daher auch der Name dreistacheliger Stichling. In der Laichzeit haben die Männchen eine rötlich-orange Färbung.
Deswegen haben auch viele Aquarianer den zu Hause, und das war leider auch wohl der Grund, wie er in den See gekommen ist. Also das ist zumindest die Vermutung, dass Aquarianer ihn ausgesetzt haben.
Lange Zeit lebte der Stichling eher in den Uferbereichen. Dort ist er kein Problem, weil seine Fressfeinde ihn in Schach halten, etwa der Hecht oder der Barsch. Aber dann eroberte er das Freiwasser, den tiefen Teil des Bodensees, Lebensraum der Felchen, und wurde zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten.
Also er frisst genau das, was die Felchen auch am liebsten fressen, also Wasserflöhe und Hüpferlinge.
Und nicht nur das. Der Stichling frisst auch die Eier und Larven der Felchen. Warum die Stichlinge sich so massenhaft ausbreiten konnten, ist unklar. Aber die Fischereiforschungsstelle beobachtet, dass seit 2013 zunehmend Stichlinge als Beifang in den Netzen landen.
Über 90% der Fische im Freiwasser sind jetzt Stichlinge. Und das hat für die Fische, aber auch für viele andere Komponenten im Nahrungsnetz alles auf den Kopf gestellt.
Hinzu kommt eine weitere neue Seebewohnerin, die seit einigen Jahren dazu beiträgt, dass sich das Ökosystem nachhaltig verändert.
Das war 2016, da waren Taucher in Walhausen unterwegs.
Der Ort ist bei Tauchern beliebt, weil dort eine Steilwand etwa 80 Meter in die Tiefe fällt. An dieser Steilwand sitzen Muscheln.
Wir haben ja schon vorher die Dreikantmuschel da gehabt. Und dazwischen saß dann plötzlich ein Exemplar, das ein bisschen anders ausgesehen hat. Das war sehr hell gefärbt. Und der Taucher war Biologe und hat dann gedacht, ja, das ist was Komisches, das nehme ich mal mit. Und dann hat er das mit an die Oberfläche gebracht und hat man sich das genauer angeguckt und hat festgestellt, oh, das ist eine Quaggermuschel.
Die Muschel, die dann in 2016 im Bodensee gefunden wurde, die war schon einige Jahre alt. Und das ist immer das Problem, wenn man Quaggermuschel irgendwo findet, die erste Muschel findet man nicht. Und auch nicht die tausendste oder die millionste.
Pete Spark hat ein internationales Forschungsprojekt namens Seewandel geleitet. Zusammen mit Alexander Brinker, Petra Teiber-Siesegger und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat er die Veränderungen im Bodensee untersucht. Ursprünglich war die Quaggermuschel im Schwarzen Meer heimisch.
Und eigentlich nur an einem Ort, das ist in der Delta von der Dnieper, bei Cherson. Den Dnieper kennen wir ja alle jetzt, das ist der Fluss, die die Ukraine in zwei Teile teilt. Die Quaggermuschel konnte eigentlich nicht weg, weil an die eine Seite gibt es Salzwasser und die andere Seite gibt es der Fluss, die das Wasser nach unten schwimmt.
Quaggermuscheln können pro Jahr etwa 1 Million Larven produzieren.
Die sind mikroskopisch klein. So kann man nicht sehen, wenn die im Wasser sind. Die schweben im Wasser, die werden durch die Strömung mitgenommen und die konnten dort in der Dnieper-Delta, die konnten nicht weg. Quaggermuschel kann nur weg, wenn sie durch Menschen verschleppt werden.
Pete Spark vermutet, dass die Quaggerlarven über Schiffe vom Schwarzen Meer nach Nordamerika eingeschleppt wurden und später dann nach Europa. Die Muschel ist unter anderem im Bodensee und im Genfersee zu finden. Weil sich die Quaggermuschel bereits seit den 1980er Jahren in den großen Seen in Nordamerika ausgebreitet hat, können Forschende dort die Auswirkungen beobachten. Und das macht Pete Spark große Sorgen.
Wir sehen jetzt an dem Lake Michigan, ungefähr 90% von alles, was lebt in diesem See, sind nur noch Quaggermuscheln. Alle Nährstoffe im See, die sind eigentlich im Quaggermuschel eingeschlossen, oder fast alle, muss ich sagen. Es ist natürlich so, dass auch in Lake Michigan gibt es noch Fische, es ist kein toter See oder so etwas, man muss sich, aber es ist sehr dramatisch, ja, dass die Biodiversität, die leidet natürlich stark.
Manche Fische fressen anscheinend die Quaggermuschel, aber einfach die schiere Anzahl ist so groß, das kann quasi niemand wegfressen.
Muscheln filtrieren das Wasser und ziehen sich so ihre Nahrung aus dem See.
Und das bedeutet, dass alle Algen, die die Quaggermuschel aus dem Wasser holt, die stehen nicht mehr für das Zooplankton zur Verfügung, für die Wasserflöhe. So, das bedeutet, es gibt dort diese Nahrungskonkurrenz.
Für Wasserflöhe und Hüpferlinge wird es also schwieriger, an Nahrung zu kommen. Das heißt, ihre Population wird kleiner und das wirkt sich wiederum auf die Fische aus, die sich von diesem Zooplankton ernähren, unter anderem auf die Felchen. Die Quaggamuschel hat ein paar wenige Fressfeinde im See, aber es sind zu wenige. Letztlich kann man nichts gegen die Muschel tun, sagt Petra Teiber-Siesegger.
Die ist da und wir müssen damit leben und wir müssen vor allem aufpassen, dass sie nicht in andere Gewässer verschleppt wird.
Die Quaggamuschel wurde noch nicht in alle Schweizer Seen verschleppt. Deswegen ist es etwa am Vierwaldstätter See verpflichtend, Boote zu reinigen, bevor sie das Gewässer wechseln. Piet Spark wünscht sich so eine Reinigungspflicht auch für den Bodensee.
Dann können die Politiker am Bodensee sagen, was bringt uns das? Nur viel Arbeit, aber ja, es bringt schon, dass andere Seen nicht durch den Bodensee wieder noch mit Quagga gefüttert werden. So, ich denke, dort haben auch die Behörden am Bodensee haben dort eine Pflicht, vielleicht nicht ein großes Gewinn, direkt in die Region, weil der nächste invasive Art, die wollen sie, die ist vielleicht in einen anderen See und nicht im Bodensee und die wird auf diese Weise auch ferngehalten.
Was den Erhalt der Felchen angeht, werden derzeit verschiedene Ansätze ausprobiert. Eine Schonzeit und
parallel dazu wird ja auch ein Teil dieses Laichs gefangen und aufgezogen in Brutanstalten zu einer Größe, dass die Stichlinge sie nicht mehr fressen können.
Ab 4 Zentimetern sind die Felchen zu groß für ihren Fressfeind, den Stichling. Apropos Fressfeinde, könnte man den Stichling nicht auch einfach auf die Speisekarten am Bodensee setzen? Der Koch Klaus Neidhardt, der durchaus offen ist für neue Ernährungstrends, sieht das nicht.
Der Stichling ist wirklich nicht genießbar. Das ist nur, der heißt so, weil er nur Stacheln hat. Ne? Und da müssen wir uns was einfallen lassen.
Tatsächlich soll versucht werden, die Stichlinge mit Netzen abzufischen. Ein Versuch, die Population zu reduzieren. Fest steht, der Bodensee hat sich stark gewandelt. Wir Menschen spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn auch wir sind Teil dieses Ökosystems. Und nicht zuletzt waren wir es, die den See zuerst durch Abwässer und dann durch den Bau von Kläranlagen verändert haben. Auch Stichling und Quaggamuschel sind durch menschliches Handeln im Bodensee gelandet. Veränderungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Das sind einfach Entwicklungen, die das Ökosystem verändern. Es wird sich auf diese Tiere einstellen in irgendeiner Form, aber es wird nicht mehr so sein wie vorher. Also die Natur pendelt sich wieder in irgendein Gleichgewicht ein, aber es wird vielleicht nicht das sein, wie wir uns das vorstellen.
Das Wissen. Ist der Bodensee zu sauber, wenn es den Felchen an Nahrung fehlt? Autorin und Sprecherin Vera Pache. Redaktion Dirk Asendorf.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.